Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Welche Eigenschaft sollte man mitbringen, wenn man mit Terroristen verhandelt?
Gefühle sollten sie sich vorher bei der Garderobe abhängen, nicht? Also sie sollten sich nicht allzu viele Gefühle leisten.
Das sagt Gerhard Konrad, Ex-Agent, er muss es wissen. Er hat vor vielen Jahren zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas vermittelt, als es um die Freilassung eines israelischen Soldaten ging. Er kann uns erklären, wie so ein Deal, wie er ja jetzt auch zwischen Israel und der Hamas ausgehandelt wurde, zustande kommt. Und wir schauen auf den Parteitag der Grünen. Der läuft ab heute und da könnte es richtig knallen.
An der Basis brodelt es enorm,
sagt die Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, der Jugendorganisation der Grünen, Svenja Apphuhn. Was da genau so brodelt, das klären wir gleich hier. Ich bin Rahel Klein, es ist Donnerstag, der 23. November. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Viele innerhalb der Grünen erkennen ihre eigene Partei im Moment nicht wieder.
Wir ducken uns nicht weg vor der Wirklichkeit. Wenn Kommunen an ihre Belastungsgrenze kommen, dann erkennen wir das an. Und vor allem ist für uns klar, Humanität kann es dauerhaft nur in Ordnung geben, also auch mit Steuerung.
Das hat Parteivorsitzende Ricarda Lang gesagt. Egal, ob es ums Thema Migration geht, ums Heizungsgesetz oder um Klimaschutzfragen. Seit die Grünen mitregieren in der Ampel, herrscht zum Teil große Unzufriedenheit. Auch bei der Jugendorganisation der Grünen Jugend. Ab heute findet der viertägige Parteitag der Grünen in Karlsruhe statt und es dürfte ziemlich turbulent werden. Habe ich drüber gesprochen mit Svenja Apphuhn, der Co-Vorsitzenden der Grünen Jugend. Svenja, wenn jetzt bald gewählt werden würde, würdest du aktuell Plakate kleben, Werbung machen für die Grünen KandidatInnen?
Ach, ich glaube ehrlich gesagt, das ist gerade gar nicht die Frage, die sich für mich primär stellt. Gerade stellt sich für mich primär die Frage, was wir dagegen tun können, dass wir gerade die heftigsten Asylrechtsverschärfungen seit 30 Jahren erleben, auch unter grüner Beteiligung. Und das ist das, was uns gerade ganz akut umtreibt.
Es gibt große Unzufriedenheit mit der Ampelregierung. Ich habe es gerade schon gesagt, deren Teil die Grünen ja eben sind. Auch von euch kommt viel Kritik an der Mutterpartei. Wir sprechen gleich auch noch über Asylpolitik, Migrationspolitik, aber auch nochmal die Frage, wenn du solche Sachen hörst, wie von Ricarda Lang zum Beispiel oder auch andere Äußerungen, hast du dann manchmal so das Gefühl, boah, ich erkenne meine eigene Partei nicht mehr wieder?
Was uns wirklich große Sorgen macht, ist, dass wir gerade eine krasse Verschärfung des Asylrechts erleben. Ich meine, man muss sich ja mal klar machen, was das konkret bedeutet, was da gerade im Raum steht. Wir reden davon, dass viele neue Morias, also so haftähnliche Zustände an den Außengrenzen Europas geschaffen werden sollen. Wir reden davon, dass die Sozialleistungen für Geflüchtete gekürzt werden sollen, obwohl man weiß, Armut verhindert Integration. Also Menschen sollen absichtlich in Armut geschickt werden. Wir reden gerade davon, dass Abschiebungen noch traumatisierender gemacht werden sollen. Also das, was da ganz konkret ja gerade auf dem Tisch liegt, das könnte de facto dazu führen, dass Jugendliche aus dem Unterricht heraus ohne Vorwarnung abgeschoben werden können. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und dass diese ganze Debatte eben gerade auch unter grüner Beteiligung läuft, das macht uns sehr große Sorgen.
Woran liegt das denn, dass die Grünen da so in Teilen ja zumindest mitgehen?
Naja, es gibt teilweise so ein bisschen die Vorstellung, okay, es gibt jetzt gerade eine Debatte, viele rufen jetzt nach härterem Durchgreifen gegenüber Geflüchteten und jetzt muss man da vielleicht so ein bisschen was mitmachen und dann machen wir Deckel auf die Debatte und dann ist es beendet. Aber das funktioniert halt nicht, das sehen wir ja gerade. Ne? Also es werden jeden Tag auch von der Union neuere, schlimmere Vorschläge dafür gemacht, wie man das Asylrecht jetzt noch weiter einschränken könnte. Und deswegen glauben wir, diese Strategie geht nicht auf. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, es gibt ja reale Probleme von Überforderung, die auch von Grünen aus den Kommunen artikuliert werden. Also wenn wir uns anschauen, dass viele Kommunen tatsächlich nicht mehr wissen, wo sie die Geflüchteten unterbringen sollen, dann müssen darauf natürlich Lösungen gefunden werden. Der Punkt ist bloß, diese Asylrechtsverschärfungen, die gerade im Raum stehen, die lösen diese Probleme gar nicht. Wenn wir uns zum Beispiel dieses Abschiebepaket anschauen, ne? Also da sollen jetzt irgendwie 600 Menschen schneller abgeschoben werden. In Deutschland gibt es 15.000 Kommunen. Da muss man jetzt kein Mathe studiert haben, um zu wissen, dass das wenig Entlastung bringt. Da gäbe es viele andere Maßnahmen.
Aber trotzdem nochmal die Frage, wenn es auf so viel Unverständnis stößt. Also man hört dir ja auch an, dass du das einfach nicht teilst. Und es sind ja auch weite Teile der Grünen Partei, der Mitglieder, die da wirklich auch Kritik dran üben, die ihre Partei nicht wiedererkennen. Woran liegt das dann, dass die Grünen da trotzdem in vielen Fragen mitgehen? Ist das nur dieses, okay, wir sind jetzt in Regierungsverantwortung, das ist Realpolitik und das ist das Ergebnis davon. Auch wenn man sich dabei in Teilen vielleicht irgendwie verliert.
Ja, ich glaube, es gibt schon auch einfach Teile der Partei, die das richtig finden. Wenn ich mir anhöre, dass Winfried Kretschmann davon spricht, dass man jetzt alles Denkbare gegen irreguläre Migration tun sollte, dann frage ich mich sozusagen tatsächlich, ob da noch ein Menschenrechtskompass vorhanden ist. Genau, und ich glaube, viele andere haben gerade das Gefühl, dass sie das jetzt mitmachen müssen, um regierungsfähig zu bleiben. Und da würde ich halt sagen, also das kann ja nicht der Maßstab sein, dass Regierungsfähigkeit bedeuten muss, dass man sich von Menschenrechten weiter entfernt. Wir glauben, die Strategie, um jetzt wieder in die Offensive zu kommen, um auch wieder gesellschaftlichen Rückhalt zu gewinnen und an der gesellschaftlichen Stimmung was zu drehen, wäre eben, dass die Grünen gerade jetzt viel stärker in die ganzen sozialen Themen reingehen müssen. Ne? Ich habe es ja gerade gesagt, die Wohnraumthematik, die Kommunen jetzt zum Beispiel haben, die ist ja real. Es gibt auch wahnsinnig viele Menschen, die nicht geflohen sind, die gerade keine Wohnung finden, da jetzt reinzugehen, endlich ein Klimageld auszuzahlen, den Mindestlohn zu erhöhen. Das sind ja die Dinge, die jetzt angegangen werden müssten und dann ist man auch wieder regierungsfähig.
Ihr habt einen Änderungsantrag initiiert von der Grünen Jugend, der die Parteispitze dazu verpflichten soll, keine weiteren Asylrechtsverschärfungen, keinen weiteren zuzustimmen. Das könnte dann auch in den Bundesländern eben sehr relevant sein. Das Ganze wird jetzt auf dem Parteitag ja dann auch Thema sein, wahrscheinlich am Samstag. Erhoffst du dir da einen Erfolg oder erhoffst du dir zumindest eine Debatte, dass man da irgendwie doch wieder mehr aufeinander zugeht? Oder was erhofft ihr euch von diesem Antrag?
Genau, also zuerst mal braucht es jetzt eine ehrliche Debatte. An der Basis brodelt es enorm. Wahnsinnig viele Menschen sind bei den Grünen eingetreten, weil sie erst die Solidarität mit Geflüchteten 2015 so wichtig fanden und dann so erschreckend fanden, wie die Stimmung gekippt ist gegenüber Geflüchteten. Das ist der Grund, weshalb viele überhaupt heute hier sind. Das heißt, diese Debatte, die ist jetzt unvermeidlich. Aber ich würde sagen, die Unzufriedenheit ist eben durchaus auch so groß. Das wird jetzt kein Selbstläufer, aber ich glaube schon, dass wir da auch einen großen Rückhalt für unseren Änderungsantrag haben und die Debatte muss jetzt geführt werden.
Sagt Svenja Apun, Co-Vorsitzende der Grünen Jugend, über die Erwartungen an die Grünen. Die treffen sich heute bis Sonntag zum Parteitag in Karlsruhe. Ganz herzlichen Dank, Svenja, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen. Am Freitag um 16 Uhr israelischer Zeit sollen die ersten Geiseln freikommen und vorher am frühen Morgen soll eine viertägige Feuerpause beginnen. Das hat Katar als Vermittler heute erklärt. Dieser Deal zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sieht ja vor, dass die Hamas mindestens 50 Geiseln freilässt im Austausch gegen 150 palästinensische Gefangene. Außerdem soll es eben eine Feuerpause geben. Und wir haben uns da gefragt, wie laufen so Verhandlungen mit einer Terrororganisation wie der Hamas ab? Gerhard Konrad kann uns die Frage beantworten. Er hat genau das in der Vergangenheit getan. Er hat vermittelt. Er war Agent beim Bundesnachrichtendienst und einer der zentralen Vermittler zwischen Israel und der Hamas, als es darum ging, den israelischen Soldaten Gilad Shalit freizubekommen. Der kam 2011 nach 5 Jahren im Rahmen eines Gefangenenaustauschs frei. Und ich wollte erstmal von Gerhard Konrad wissen, wie man überhaupt in Kontakt mit Terroristen kommt.
Ja, das ist häufig eine Schwierigkeit. Man verhandelt ja nicht mit den Tätern, sondern man verhandelt mit deren Führung. Im konkreten Fall ist es ja so, dass man mit der politischen Führung von Hamas, also nicht in Gaza, sondern mit denen, die in Katar sitzen, im Fünf-Sterne-Hotel, mit denen wird ja letzten Endes verhandelt. Die sind ja Gäste der katarischen Regierung, deswegen ist die katarische Regierung auch letzten Endes der Mittler. Die Amerikaner und die Israelis gehen zur katarischen Regierung und die katarische Regierung spricht mit der politischen Führung von Hamas und die politische Führung von Hamas muss dann das Kunststück fertigbringen, von Katar aus die Leute im Untergrund in Gaza und dort eben den Führer, den politischen und den militärischen Führer von Hamas in Gaza zu erreichen, um dem die Details der Rahmenverträge auszuhandeln.
Sie haben für den BND damals verhandelt, also für den deutschen Geheimdienst. Auch jetzt sind ja Agenten der CIA maßgeblich beteiligt. Der israelische Mossad spielt eine große Rolle. Ist das eine Sache, die so eine, ja, die ein Agentending sind, die das besser können als Diplomaten?
Ja und nein. Ich bin seinerzeit auch nicht für den BND tätig gewesen, sondern ich bin ausgeliehen gewesen. Ich bin praktisch für die beiden Parteien, also sowohl für Israel als auch für Hamas, bin ich mehr oder weniger tätig gewesen. Und ja, die Nachrichtendienste sind meistens involviert, weil sie die Kenntnis über die Personen haben, die Kenntnis über die Verhandlungspartner. Man muss natürlich auch einige sicherheitliche Dinge bei solchen Austauschverhandlungen und später beim Austausch auch beachten.
Was zum Beispiel muss man da beachten?
Dass sie während der Zeit keine Zwischenfälle haben. Sie müssen vorher klären, wer wird denn jetzt genau auch ausgetauscht. Das ist im Augenblick auch das Problem, das sie haben, dass die Hamasis erstmal ihre Leute zusammensuchen müssen, ihre Geiseln zusammensuchen müssen. Und es gibt Unstimmigkeiten über die Identität zum Teil auch der Geiseln, denken Sie daran, die haben ja alle nicht ihren Pass dabei gehabt.
Ja.
Sind ja bei verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Bunkern und so weiter verteilt. Und da hat auch dann die Führung nicht, von Hamas, welche denn übrigens auch, nicht wahr? Also dann die militärische Führung muss mit den Unterführern reden. Das ist nicht gerade chaotisch, aber es ist eben auch nicht wohlgeordnet.
Und wie viel Verhandlungsspielraum hat man als Vermittler bei solchen Verhandlungen?
Der Spielraum besteht darin, dass sie versuchen, Kompromisspunkte zu finden, in dem Sinne Schwachpunkte von Maximalforderungen, bei denen sagt, da könntet ihr euch doch vielleicht auf einen Kompromiss einigen. Ja? Also der Spielraum ist, dass sie gute Vorschläge machen müssen, ja, die dann letzten Endes beiden Seiten nach einer gewissen Überlegung dann gangbar erscheinen.
Mit welchem Gefühl geht man in so eine Verhandlung? Also wenn Sie sagen, Sie wenden sich dann erstmal an eine Regierung, wo zum Beispiel die Hamas-Führung sitzt, braucht man keine Angst, Respekt haben, dass man jetzt irgendwie auch ins Ziel der Terrororganisation gerät? Also ist man da safe oder hat man auch einen gewissen Respekt?
Nee, normalerweise schießt man nicht auf Vermittler, weil man sie ja braucht. Ne? Und Gefühle sollten Sie sich vorher bei der Garderobe abhängen, nicht? Also Sie sollten sich nicht allzu viele Gefühle leisten.
Und ist das jetzt normal, dass so eine Geiselbefreiung auch dann, ja, vielleicht es immer wieder mal Verzögerungen gibt, dass das kompliziert lange dauert? Wenn Sie das in sich jetzt anschauen in Israel und Gaza, zwischen Israel und der Hamas, würden Sie sagen, die Verhandlungen laufen schon vergleichsweise schnell und gut? Oder wie schätzen Sie das ein gerade?
Im Grunde ja. Denken Sie daran, wir haben bei einer Person, bei Gilad Shalit, haben wir brutto 5 Jahre gebraucht.
Ja.
Das wird sich auch mit einiger Wahrscheinlichkeit so schnell nicht fortsetzen. Denn das Interesse von Hamas, diesen Verhandlungsprozess dann deutlich in die Länge zu ziehen, denn solange sie verhandeln, wird auf sie nicht geschossen.
Mhm. Ja,
vielleicht kommt es so weit, dass man in den nächsten 2 bis 4 Wochen bis zu 100 Geiseln frei bekommt und 300 Gefangene aus israelischer Haft. Das ist alles schick. Aber die haben ja noch 130 bis 135.
Das heißt, die weiteren möglichen Austauschs können sich noch deutlich verzögern. Das wird nicht in naher Zukunft, werden wahrscheinlich nicht alle Geiseln zu Hause sein.
Das ginge nur, wenn Hamas tatsächlich meint, sich das leisten zu können. Derzeit kann sich das Hamas nicht leisten.
Sagt Gerhard Konrad, ehemaliger BND-Agent, hat früher zwischen Israel und der Hamas vermittelt und er hat uns berichtet, wie solche Verhandlungen ablaufen. Herr Konrad, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne geschehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Machen wir uns nichts vor, Kühe rülpsen zu viel. Und dass das fürs Klima ziemlicher Mist ist, weil Kühe setzen damit viel Methan frei und das ist eben schädlich fürs Klima, ist jetzt auch keine News. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Ich habe doch recht, dass Kühe zu viel Methan rülpsen, oder?
Ja, ihnen wird ja oft unterstellt, dass das beim Furzen entweicht,
genau.
Aber 95% des Gases entweicht über das Maul beim Wiederkauen. Genauso wie wenn wir mal rülpsen, da entweicht auch Methan, also das ist dann ein bisschen identisch, nicht dass wir jetzt Wiederkäuer sind oder so, das wollte ich nicht sagen, aber der Rest des Methans entweicht und damit sind wir wieder beim Furzen und das ist bei Menschen und Rindern genauso, dann eben auf die andere Richtung.
So, hätten wir das dann auch erstmal geklärt, jetzt können wir weitergehen. Wir bleiben aber, also die Sachlage ist trotzdem folgendermaßen, dass Methan der Umwelt schadet, egal wo es rauskommt von oder hin. Und es gibt jetzt Ansätze, wie der Ausstoß dieses Gases verringert werden soll. Ein französischer Käsehersteller probiert jetzt was Neues aus. Was genau?
Also Kühen soll ein Futtermittelzusatz verabreicht werden, der den Methanausstoß deutlich verringern soll, wenn sich landwirtschaftliche Betriebe daran beteiligen und ihre Kühe dann eben Milch an den Käsehersteller liefern. Dann sollen sie eine Extraprämie bekommen, damit sich der Aufwand für sie dann nochmal zusätzlich lohnt.
Klingt interessant erstmal. Was soll das bringen genau?
Also dieses Produkt, was den Kühen verabreicht werden soll, das stammt von einem niederländisch-schweizerischen Unternehmen und nach seinen Angaben reicht ein Viertel Teelöffel des Mittels pro Tag und Kuh aus, um die Methanproduktion von Milchkühen um 30% und die von Fleischrindern um 45% zu reduzieren. Das Mittel hemmt demnach ein Enzym, das für die Herstellung von Methan im Rindermagen verantwortlich ist.
Klingt erstmal nach einer ziemlichen Innovation.
Also es gibt schon seit Jahren Versuche, dass Rinder weniger Methan entweicht und dann eben in die Atmosphäre gelangt. Beispielsweise wurde schon 2007 eine Pille entwickelt, die monatelang im Vormagen des Tieres liegt und Tannine freisetzt, also Gerbstoffe aus Pflanzen. Rotweintrinker merken jetzt auch auf, Tannine sind in Rotwein auch enthalten. Ziel ist, dass die Tannine die Fermentation im Pansen, also im Vormagen, so verändern können, dass weniger Methan überhaupt entsteht. hat sich bisher aber nicht durchgesetzt. Mhm. Und ein anderer Ansatz ist, dass Rindern bestimmte Algen im Futter untergemischt werden. Die haben offenbar einen beruhigenden Effekt auf die Verdauung und reduzieren die Methanproduktion. Aber auch da sind Forschende noch am Anfang und testen noch. Eine Alternative wäre natürlich Filteranlagen, die in Stallanlagen eingebaut werden und verhindern, dass Methan entweicht. Funktioniert aber natürlich nur, wenn die Tiere dann auch wirklich die ganze Zeit im Stall sind.
Weiß man schon, was dieses Produkt kosten sollte? Das frage ich mich jetzt. Hast du Zahlen gefunden?
Ich bin ja kein Tierhalter, der mit denen in Verhandlung treten kann. Das richtet sich auch an jetzt nicht den kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, sondern das ist eine der großen und entsprechend groß sind da auch die Mengen.
Wir werden das weiter beobachten. Was ist denn nochmal genau das Problem mit Methan?
Also Methan ist neben Kohlendioxid, also CO2, das zweite wesentliche Treibhausgas. Es ist 80 Mal schädlicher als CO2 und gut ein Drittel der derzeitigen Klimaerwärmung geht laut EU auf Methanemissionen zurück. Mhm. Allerdings bleiben Methanmoleküle kürzer in der Atmosphäre als CO2. Also beispielsweise ein Rülpser, der genau jetzt einem Rind entweicht, der belastet 12 Jahre die Atmosphäre. Bei CO2 ist es deutlich länger. Und man muss aber ganz ehrlich sagen, es entweicht sehr, sehr viel Methan aus einem Rind. Laut der Tagesschau verursachen sie in Deutschland rund 80% des gesamten Methans, das in der deutschen Landwirtschaft anfällt. Also die Kühe sind da schon ein enormer Faktor.
Was wäre jetzt noch eine Lösung, um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
Kannst natürlich über den Preis
keine
regeln.
Keine Kühe mehr.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber gut, ich meine, Fleischkonsum und Milch. Ne, sind ja immer noch gängige Lebensmittel. Also man könnte am Fleischpreis drehen und damit den Konsum verringern, wäre eine Option. Einige Länder planen auch Steuern auf Kuhrülpser zu erheben. Oh. Neuseeland hat im vergangenen Jahr angekündigt, dass es so eine Steuer für 2025 geplant sei, aber die Regierung wurde vor ein paar Tagen abgewählt und es gab ehrlicherweise keine konkreten Umsetzungspläne, wie der Methanausstoß jetzt berechnet werden kann. Auch Dänemark denkt über so eine Steuer nach, hat aber auch noch keine klare Idee, wie Kuhrülpser und Furze besteuert werden können. Eine Klimasteuer, die gibt es grundsätzlich in Dänemark, schon für andere Industriezweige und jetzt soll halt die Landwirtschaft auch mehr bezahlen. Ja, was dabei rauskommt, das wird man noch sehen.
Wie man das durch Kuhrülpse austretende Methan in den Griff kriegen könnte, Ideen von Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team, die er für uns gesammelt hat. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Volksabstimmung über einen möglichen EU-Austritt. Oder den kompletten Aufnahmestopp für Asylsuchende. Beides sind Forderungen des Rechtspopulisten Geert Wilders. Seine Partei hat die vorgezogene Wahl in den Niederlanden gestern deutlich gewonnen.
De grootste partij van Nederland.
Allerdings, alleine kann Geert Wilders nicht regieren. Deswegen ist völlig unklar, wer die Niederlande in Zukunft regieren wird. Wir wollen trotzdem mal durchgehen, wie würde sich das Land verändern, sollte Geert Wilders regieren. Sarah Thekert kommt aus Deutschland, lebt aber in Amsterdam und ist Journalistin. Und mit ihr habe ich drüber gesprochen. Sarah, mit welchen Themen ist Geert Wilders im Wahlkampf unterwegs gewesen?
Das ganz große Thema, das Aushängeschild von der PVV sozusagen, war Migration. Mhm. Also Asylstopp, harte Pushbacks und auch wirklich eine ganz klare Sprache gegen Menschen, die Muslime oder Musliminnen sind. Es soll ein Verbot von Koranen geben, von Moscheen, von Koranschulen und in öffentlichen Gebäuden ein Kopftuchverbot. Und was die Sprache angeht, hat es mich sehr an Donald Trump erinnert. Also
nicht nur die Frisur, auch die Sprache.
Genau, richtig. Da gab es sowas wie die Niederlande wieder für die NiederländerInnen oder die Niederlande wieder auf die Eins setzen. Das hatte sowas von Make America Great Again.
Ja. Okay, das klingt wirklich so wie America First, Make America Great Again, nur dann eben auf die Niederlande bezogen. Auch eine breite Palette an ja rechtspopulistischen bis rechten Parolen, würde ich jetzt mal sagen. Bei welchen Teilen der Bevölkerung hat er damit am meisten gepunktet?
Ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, dass es wirklich nur Menschen in ländlichen Regionen sind oder nur Ältere. Auch gerade junge Menschen und Menschen in den großen Städten haben Wilders gewählt. Also es ist Platz 1 in Den Haag und in Rotterdam. Und ich glaube, die PVV hat sich so ein bisschen entwickelt zur Protestpartei. Es wurde auch irgendwie ganz oft dieser Narrativ gepusht, naja, die da oben in der Regierung, die hören uns ja gar nicht richtig zu. Oder die beuten ja nur die Menschen aus oder die geben ja allen anderen das Geld und die Unterstützung und die Hilfe, die eigentlich für NiederländerInnen gedacht wäre.
Jetzt sind die Niederlande unsere Nachbarn, also von Deutschland aus gesehen, sind Teil der EU. Was könnte auf uns, auch in Deutschland, zukommen, sollte Geert Wilders die Regierung stellen?
Ich glaube, konkret für junge Menschen könnte es sehr wahrscheinlich sein, dass sie nicht mehr in den Niederlanden studieren dürfen. Gerade auch so Ausbildung für Physiotherapie zum Beispiel in den Niederlanden sehr beliebt ist. Und hier kann man auf Englisch studieren. Das möchte er komplett abschaffen. Also Studiengänge sollen nur noch auf Niederländisch sein. Das wäre also ein konkretes Problem. Wer das möchte, wird das unter Geert Wilders nicht mehr machen können. Ein weiteres Problem ist, wie Geert Wilders den Klimawandel sieht. Er spricht in seinem Parteiprogramm, ich habe vorhin noch mal reingeschaut, von dem Klimawahnsinn. Ja, er möchte also die niederländischen Klimagesetze abschaffen. Er möchte Kohle und Gas beibehalten, neue Atomkraftwerke. Er möchte aus dem UN-Klimaabkommen austreten und auch den Milliarden-Klimafonds abschaffen. Es soll keine Stickstoffvorschriften geben und keine Windkraftanlagen und keine Solarparks. Und wenn es nach Geert Wilders ginge, wenn das so laufen würde, wie er das gerne hätte, gäbe es einen Nexit, dann würden die Niederlande aus der EU austreten.
Jetzt ist es so, er hat zwar, ja, die meisten Stimmen, seine Partei hat die meisten Stimmen bekommen, aber er kann nicht alleine regieren, ist auf Koalitionspartner angewiesen. Welche Optionen könnte es geben und wie realistisch sind die?
Also ich glaube, es gibt zwei Szenarien, die am wahrscheinlichsten sind. Eins wäre rechts, extrem rechts, aber es gibt noch ein zweites Szenario und das wäre ohne die PVV. Und zwar mit den drei größten Parteien, also Grünlinks, Junlinks und der ArbeiterInnenpartei. Das wäre mehr Mitte-Links. Aber auch da die Parteiprogramme sind sehr weit auseinander. Wie wahrscheinlich das ist, weiß man nicht. Es kann also auch sein, dass die Niederlande wieder ihr Problem fortführen, dass sie es nicht schaffen, eine Regierung zu bilden. Das hatten wir ja schon öfter.
Es ist also nicht klar, ob Geert Wilders am Ende überhaupt regieren wird. Trotzdem, seine Partei hat gestern die Wahl in den Niederlanden deutlich gewonnen. Und wir wollten deshalb mal wissen, wie dieser Mann das Land verändern möchte. Infos habt ihr bekommen von Sarah Thekert. Sie ist Journalistin in Amsterdam. Vielen Dank, Sarah.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Valentinstag, Halloween, große Sachen in den USA und mittlerweile ja auch bei uns in Deutschland sehr, sehr ja, verbreitet, wird viel gefeiert. Thanksgiving dagegen ist ja für manche in den USA der höchste Feiertag, sogar wichtiger als Weihnachten. Das hat es bisher nicht so richtig nach Deutschland geschafft. Und unser Reporter Martin Grinner hat sich heute gefragt, warum das so ist und ob es nicht auch schön wäre, so einen Tag zu haben, an dem man einfach mal Danke sagt.
In den USA wird heute ein ganz großer Feiertag gefeiert. Weißt du welcher?
Das ist eine gute Frage.
Wahrscheinlich, wie heißt er nochmal, mit den Indianern und so.
Ja, Thanksgiving.
Worum geht's bei Thanksgiving?
Ich meine, das hat irgendwas mit den Indigenen zu tun und die Dankbarkeit.
Tja, und genau hier scheiden sich schon die Geister. Denn für die einen ist Thanksgiving das Freudenfest, das wir alle zumindest aus dem Kino kennen. Für die indigenen Stämme sieht es aber etwas anders aus.
Also es ist ein Feiertag, der wird sehr positiv gefeiert in den USA, ist aber eigentlich auf dem Rücken von, ja man kann es ja so sagen, einem Genozid entstanden, ne?
Deswegen nochmal ganz kurzer Ausflug in die Geschichte. Beim Ur-Thanksgiving von 1621 ging es tatsächlich noch um Dankbarkeit. So geht jedenfalls die Legende, die jedes Jahr erzählt wird. Im Jahr davor waren die allerersten europäischen Siedler, die Pilgrim Fathers, auf dem neuen Kontinent angekommen und ohne die Hilfe der indigenen Stämme an der Ostküste hätten sie ihren ersten Winter in Amerika nicht überlebt. Deswegen feierten alle zusammen, die Einwanderer und die Native Americans, der Legende nach, ein dreitägiges Fest. Es geht also nicht nur um die Dankbarkeit, sondern auch um die Ankunft der ersten Siedler. Die First Nations tun sich allerdings etwas schwer damit, das als Freudenfest zu feiern. Schließlich kam danach ja eine ganz lange Geschichte von Vertreibungs- und Vernichtungsaktionen. In der Tradition der weißen Amerikaner ist Thanksgiving aber einfach das Fest der Dankbarkeit, im besten Falle zumindest. Und auch wenn die Geschichte etwas düster ist, die Idee, mal ehrlich Danke zu sagen, die ist es nicht.
Ja, fühlt sich ganz schön gut an, ne? Ich denke, der Selbstwert wird dadurch gestärkt.
Ja, man freut sich natürlich erstmal. Und wenn das ernst und aufrichtig gemeint ist, ist das ja auch ein schönes Gefühl, würde ich sagen.
Und das ist natürlich nicht nur ein ganz persönlicher Eindruck. Ganz viele Studien zeigen, was ein aufrichtiges Danke mit einem macht, sagt Janina Steinmetz, Psychologin an der Bayes Business School in London.
Was auch ganz interessant ist, ist, dass Studien gefunden haben, dass Menschen oft zögern, Dankbarkeit auszudrücken, weil sie total unterschätzen, wie gut sich der oder die Empfängerin dabei fühlt. Also man denkt, naja, wenn ich jetzt so eine Dankes-E-Mail schreibe, dann geht es vielleicht unter oder das ist gar nicht so wichtig. Und wir unterschätzen total, wie schön das andere finden, Danke gesagt zu bekommen und wie tatsächlich gar nicht so alltäglich das ist.
Ein aufrichtiges Danke schafft nämlich Verbindung zwischen zwei Leuten. Und es ist nicht nur schön, eines zu bekommen, sondern auch das Danke sagen macht glücklich.
Eben weil ich darüber nachdenke, was gibt es Gutes in meinem Leben und wie hängt das mit den Menschen in meinem Leben zusammen. Also es ist eigentlich ein Win-Win, Dankbarkeit auszudrücken. Beide Parteien gewinnen, wenn man Dankbarkeit ausdrückt.
Trotzdem verkneifen wir uns ein Danke viel häufiger, als es uns eigentlich guttun würde. Und das ist schon komisch. Janina meint aber, das hängt oft damit zusammen, dass es uns einfach unangenehm ist, weil wir uns damit vermeintlich klein machen.
Wir kennen das selber, wenn man vielleicht wirklich Hilfe bekommen hat und sich ernsthaft bedanken möchte, dass man sich so ein ganz klein bisschen nicht schämt, aber dass es einem so ein ganz klein bisschen unangenehm ist. Man macht sich doch verletzlich, indem man sagt, hey, das hat mir wirklich geholfen oder das hat mir viel bedeutet. Und daran merken wir doch, dass es aufrichtig ist.
Aber gerade wenn so ein richtiges Danke eben nicht alltäglich ist, wäre es dann nicht gut, wenn wir hier in Deutschland auch sowas Ähnliches hätten wie die Amerikaner? Einen Tag, an dem alle, die es mal richtig verdient hätten, ein echtes, dickes Danke bekommen? Zum Beispiel?
Ja, natürlich so Leute, die man so, mit denen man privat zu tun hat, wo man so das Gefühl hat, die helfen einem immer und die sind irgendwie immer da.
Da fällt mir als erstes meine Mutter ein, aber ich versuche mich so oft, wie es geht, bei ihr zu bedanken, auch für die Sachen, die ich gar nicht sehe. Ne? Ich glaube, da steckt viel Arbeit dahinter, was man wirklich so gar nicht mitbekommt.
Ja, ich würde auch sagen, in erster Linie irgendwie meine Eltern, weil sie immer für mich da sind und so mich überall unterstützen und eigentlich so mein Fels in der Brandung sind.
Aber auch so Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, finde ich, so Politiker, wo man denkt, man hackt immer viel auf den rum und die machen auch immer viel falsch und so. Und es ist aber auch, glaube ich, einfach ein furchtbar anstrengender Job und ich würde mit denen auch nicht tauschen wollen. Also sollte man sich vielleicht auch mal bei der Politik so im Gesamten bedanken, parteiübergreifend.
Und wenn es dann stimmt, dass das Danke auch demjenigen gut tut, der Danke sagt, dann wäre das im besten Falle ein Glückstag für alle.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.